Ich darf Sie herzlich begrüßen zur Visual Studio 2013 Tour. Wir haben zwei Sessions vorbereitet. Die eine ist die Productivity Session, wo es um Produktivität mit Visual Studio 2013 geht. Das ist eine Session, die auf dem Rainer Stoppeck seiner Session basiert, die er am Launch Event bei uns auch gehalten hat, am VIP Launch Event. Und die zweite Session behandelt den Team Foundation Server, geht sozusagen darauf ein, was Sie alles mit dem Team Foundation Server neben Source Control noch machen können, sozusagen, wie Sie auch losstarten mit Ihrem Projekt im Team Foundation Server. Wie gesagt, zwei Sessions. Die eine dauert jetzt 1 Stunde 15, dann haben wir 15 Minuten Break und dann haben wir 1,5 Stunden Team Foundation Server und Application Lifecycle Management. Demo, das kann noch nicht stimmen. Ah doch, stimmt natürlich, weil das ist eine reine Demo-Session und deswegen haben wir eigentlich gar keine Slides dazu. Ach, schon wieder vergessen. So. Und wenn es um Produktivität geht, geht es einmal darum, dass man ein Kabel nicht im Weg hat, weil ohne mit einem Kabel im Weg kann man mal nicht gescheit tippen. Das ist das Erste, was man machen sollte. Man sollte seinen Schreibtisch zusammenräumen, also nicht so angeräumt haben, dann hat man mal schon ein Produktivitätsfeature geschaffen. Gut, wichtig ist einmal, Shortcuts lernen ist einmal ganz gut. Ich werde meine Shortcuts immer dazu sagen. Ich nehme nicht an, dass Sie sich alle merken werden. Wenn Sie auf www.codefest.at schauen, das ist übrigens eine URL, die Sie sich am besten auch gleich merken, weil dort werden wir dann die Nachlese publizieren, beziehungsweise ich heute am Nachmittag hoffentlich, wenn nichts dazwischen kommt. Und da gibt es irgendwo einen Blog-Eintrag von mir. Mittlerweile haben da wieder schon eifrig Leute gebloggt. Man kann auch, Visual Studio Tour und Shortcuts für Visual Studio 2013. Ich werde dann eh alles nochmal in der Nachlese hineinschmeißen, auch mit den Shortcuts. Da finden Sie eine komplette Liste aller Shortcuts von Visual Studio. Da sind wirklich alle drinnen. Ja? Picken Sie sich die raus, die Sie am meisten oder am wesentlichsten brauchen vielleicht. Sie kriegen auch in der Nachlese eine Liste der ganzen Tools, die ich installiert habe, die wie die Power Productivity Tools und andere, die wir noch sehen im Laufe der Veranstaltung. Und wenn es um Produktivität geht, dann geht es darum, in erster Linie, und das ist das, was wir auch heute ein bisschen zeigen wollen, wie schreibe ich Software möglichst nur einmal und verwende ich Komponenten sozusagen immer und immer wieder. Und wenn wir heute schauen, was wir für Möglichkeiten haben, Applications zu schreiben, wir haben Web-Applications, Windows-Store-Applications, Windows-Phone-Applications, Desktop-Applications, wir haben eine Variety an Devices draußen am Markt, wir haben auch Android- und iPhone-Devices, jetzt werden Sie sicher fragen, wie kann ich mit dem iPhone und dem Android, was kann ich da mit Visual Studio machen, auch dafür haben wir eine Lösung, ja, die ist zwar nicht von Microsoft selbst, sondern von einem Partner, der Partner nennt sich Xamarin. Da hat es auch ein Eröffnungsangebot zum Launch gegeben. Xamarin bietet eine Lösung an, mit der Sie sozusagen .NET-Code schreiben können und das sozusagen auf Android- und iPad-Devices als native kompilierten Code sozusagen deployen und in den Marketplace geben können, was Ihnen den großen Vorteil verschafft, dass Sie die Application mehr oder weniger wirklich nur einmal schreiben müssen oder zumindest einen sehr großen Teil. Ja? Und Sie können alles in pure .NET-Code schreiben. Das heißt, Sie brauchen einmal nur .NET lernen und können das in allen diesen Devices sozusagen wieder reusen, Ihre Kenntnisse. Damit man das einheitlich verwenden kann, weil jede Plattform hat so seine Eigenheiten und nicht alle Features vom .NET-Framework sind in jeder Plattform vorhanden, ja, gibt es die sogenannten Portable Class Libraries, die wir uns jetzt gleich anschauen werden. Zuerst lege ich aber mit Ctrl-Shift-N eine neue Solution an. Da gehen wir hier unter Other Project Types. Visual Studio Solution, Blank Solution, wir nennen das VS 2013 Tour. Source Code Explorer brauchen wir nicht, wir hängen nichts in Source Control im Moment. Und hier mit Ctrl-Ü wechseln Sie in den Solution Explorer und mit Ctrl-I in den Team Explorer. Ja, leicht zu merken, Solution und Team Explorer. Wir wollen jetzt eine kleine Demo-Application machen, das ist die Demo-Application, die uns durch die Session begleitet. Das ist der Ticket Manager. Der Ticket Manager ist eine Application, wo Sie sozusagen Events verwalten können und das Erste, was wir dazu brauchen, ist eine Library, wo wir sozusagen wo unser Business Layer sozusagen drinnen ist. Das heißt, wir legen eine neue Library an und sagen, das ist eine C-Sharp Portable Class Library und die wollen wir zu der Solution dazufügen und die nennen wir TicketManager.data. Portable Class Library. Und wenn wir die Portable Class Library hinzufügen, müssen wir sagen, für was wir die sozusagen verwenden wollen. In dem Fall wollen wir .NET Framework 4.5 oder höher verwenden, damit wir auch einen Genuss der ganzen Async-Await-Methoden kommen, damit wir noch ein bisschen später darauf zu sprechen kommen. Dann Windows Store Apps wollen wir drinnen haben und Windows Phone 8. Wenn Sie Xamarin installiert haben, haben Sie hier noch zwei weitere Komponenten drinnen stehen und das ist eben Android und iOS. Dann klicken wir auf OK und wir kriegen unsere Solution sozusagen einmal angelegt. Das nächste, was wir machen, ist, wir wechseln mit wieder Ctrl-Ü darüber und benennen diese eine Klasse hier um. Nehmen wir die mal Event. Wir wollen irgendwo unsere Events speichern. Enter, Enter. Ja. Damit wird automatisch die Klassenname auch umbenannt und wir können sofort da drinnen anfangen zum Editieren. Das erste, was man normalerweise macht, ist, man fügt ein Property hinzu. Ja. Ich hoffe, Sie alle kennen dieses Shortcut Snippet Prop, um ein Property zu machen. Mit Enter kommt man übrigens daraus raus. Und wenn wir das machen, dann wollen wir das ja später Data binden. Und um Data Binding machen zu können, brauchen wir ein Interface, das wir implementieren müssen, was hoffentlich jeder kennt. Wie heißt das? Weißt du? Irgendwo habe ich es flüstern hören. I notify property changed, können sich nachher dann so ein Ding abholen. Ja, ich lege es einmal daher. Ich werfe es jetzt nicht, weil ich habe halt so ein schlechtes Ziel, da treffe ich die Leute höchstens ins Gesicht. Gut. Das heißt, wir wollen das implementieren, dieses Interface. Natürlich implementieren wir das nicht direkt dran, sondern wir schreiben eine Base-Class. Das heißt, wir nehmen Notification-Object, Notification-Object als Base-Class. Mit Control-Punkt können wir die Klasse jetzt gleich generieren. Das heißt, immer wenn wir einen neuen Datentyp schreiben, den Visual Studio noch nicht kennt, können wir mit Control-Punkt nachschauen, ob wir den nicht gleich sozusagen on the fly generieren können. Damit haben wir das schon mal generiert. Wenn Sie die Control-Taste niederhalten und mit der Maus über das Objekt drüber fahren, und mit der linken Maustaste drüber klicken, dann kriegt sie ein Peak-Window auf. Das kriegen Sie auch, wenn Sie draufstehen auf den Datentyp und Alt-F12 drücken. Das ist ein Feature von 2013, das mit dem Maus, dass Sie mit der Maus draufklicken können und der Control-Taste, das funktioniert nur, wenn Sie Visual Studio Power Tools installiert haben. Finden Sie dann in der Nachlese, wo Sie das runterladen können. Da drin haben wir Public Class Notification Object, leitet ab von iNotify Property Changed. Ist in System Component Model drinnen, Control-Punkt wieder, dann fügt er automatisch das Using Statement hinzu, Control-Punkt Implement Interface und wir kriegen den Event gleich eingefügt. Dann schreiben wir noch eine Methode, public void raise property changed string property name. Und wenn Sie jetzt hier Klammer aufmachen, dann sehen Sie, dass in IntelliSense, sage ich, Microsoft Visual Studio jetzt sozusagen die automatisch Closing Brackets macht. Wenn Sie Enter drücken, auch automatisches Intending. Wenn das Intending mal nicht funktioniert, Ctrl-ED und das ist wieder gelayoutet. So, dann haben wir da drinnen if property changed not gleich null, Tab. Mit Tab springen Sie über diese automatisch generierte Klammer hinweg. Ja. Dann Property, machen wir das in der nächsten Zeile. Property change, PC. Wenn Sie die Camel Casing haben und Sie tippen PC, ja, dann haben Sie auch Property change drinnen. This / new, auch hier IntelliSense automatisch erkannt. Klammer auf und hier Property name, tab, Strichpunkt. Gut. Jetzt ist das natürlich öde, wenn man das jedes Mal mitgeben muss. Da gibt es ein nettes Ding, das nennt sich Cola Member Name. Wenn Sie das davor setzen, Cola Member Name, natürlich Control-Punkt, Using System Runtime Compiler, Dings da, equals null, das machen wir an Default-Parameter. Was macht dieses Cola Member Name? Machen wir es ein bisschen größer, dass man es auch besser lesen kann. Cola Member Name macht nichts anderes, als dass es die aufrufende Funktion als Parameter mitgibt. Das heißt, wenn Sie in der Person-Klasse drin sind, in Property First Name und Sie rufen Raise Property Change auf, dann wird First Name sozusagen übergeben. Damit brauchen wir das dann nicht weiter übergeben. So, wenn wir fertig sind, können wir Ctrl-Save sagen und Escape sagen und wir sind wieder zurück in der Klasse, wo wir waren. Das heißt, wenn wir nur so kleine Sachen implementieren müssen, ist dieses Big Window ganz praktisch. Und damit können Sie eigentlich relativ schnell Sachen oder Code erstellen. Jetzt haben wir dieses Notification Object erstellt. Bitte was? Oder was? Das hat er da gleich zur Solution dazugefügt. Ja, das finden Sie da. Ja. Das ist gleich da drinnen. Ja. Gut. Genau, das ist Notification Object. Das wäre jetzt natürlich praktisch, wenn man das vielleicht auch irgendwo vielleicht wieder verwenden könnte. Es wäre praktisch, wenn die Teams das nochmal verwenden können. Es gibt immer wieder so Sachen, wo man sagt, nehmen wir ein Beispiel. Ja. Ich habe früher in einer Versicherung gearbeitet und wir haben mir verschiedene Versicherungsapplikationen geschrieben. Eine Kfz-Versicherung, eine Lebensversicherung. Und nachdem wir das Framework geschrieben haben rundherum, ja, war jede Applikation mehr oder weniger gleich, bis auf ein paar Feinheiten sozusagen. Das User-Interface war ein bisschen anders, Business-Logic war ein bisschen anders, klarerweise. Aber ein paar Sachen, die waren immer gleich. Und dazu kann man genau diese Templates verwenden. Ja. Das sind diese fertigen Solutions oder fertigen Items, die sie verwenden können, die sie auch sonst täglich verwenden. Nur wäre es praktisch, wenn man es mit den eigenen Sachen auch machen könnte. Und dazu gibt es eine Funktion, die heißt Export Template, findet man unter File. Speichern. Sie können, haben die Wahl zwischen Project Template und Item Template. Mit Project Template können Sie ein komplettes Template für ein Projekt sozusagen generieren, aus Ihrem bestehenden. Oder in dem Fall, wir wollen ein Item Template machen, wir wollen dieses Notification Object sozusagen reusable machen. Fügen das sozusagen hinzu, sagen, wir möchten dieses Notification Object als Template machen und Next, Next, Finish. Geht auch gleich im Explorer auf. Hier unter diesem Pfad finden Sie dann diese ZIP-Datei, die Sie dann sozusagen deployen können, um das dann wieder zu verwenden. Das heißt, wenn wir jetzt mit Shift-Alt-C eine neue Klasse hinzufügen wollen, dann sehen wir hier oben bereits Ticket-Manager-Data, weil ich es vergessen habe umzubenennen. Und wir nennen das jetzt, keine Ahnung, Hello World. Sehr kreativ heute. Und Sie sehen, dass er sofort den Klassennamen austauscht. Auch der Namespace würde entsprechend ausgetauscht werden, per Default. So, löschen wir das jetzt wieder weg. Das braucht man nicht mehr. Delete. So, was wir auch machen wollen, ist, wir wollen das da wieder löschen. Wenn Sie es löschen wollen, Sie dürfen es nicht nur als MyExported-Templates rauslöschen, Sie müssen es hier auch unter Templates, Item-Templates rauslöschen, damit es dann komplett weg ist. So. Wenn man da jetzt dieses Item-Template gemacht haben, stellt sich die Frage des Deployments. Natürlich kann man auch zu jedem das per Mail schicken oder irgendwo von SharePoint legen oder was auch immer das ZIP-File, das ist nicht die preferred Deployment-Methode. Da gibt es was Besseres und das sind die VSX-Installation-Projekte, VSX. Mit VSX findet man das da drinnen. Project, das finden Sie übrigens nur dann, wenn Sie das Visual Studio 2013 Extensibility SDK installiert haben. Sie brauchen sich den Namen jetzt nicht merken, Sie werden das dann alles in der Nachlese finden, die Links, wo Sie die Sachen runterladen können. Und wenn Sie es nicht finden, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, dann schreiben Sie bitte, bei Codefest gibt es einen Kontaktknopf, da schreiben Sie rein, Sie haben das und das vergessen, dann füge ich es noch nach. Gut, wenn man das aufruft, Shift-Alt-C übrigens für Fullscreen, kommt man da rein, da findet man dann unter anderem die Assets drinnen und bei den Assets kann man dann die Item-Templates auswählen, da kann man dann die Quelle angeben, ob das ein Projekt in der Current Solution ist oder eine Datei im Filesystem, wo Sie das ZIP-File dann auswählen können und können das Ganze zu einem VSX-File zusammenkompilieren. Wenn Sie das zusammenkompiliert haben, dann können Sie das Ganze einfach verteilen, das ist wie ein Setup-Projekt, wenn man so will, und oder Sie können es der Community bereitstellen, weil das irgendwas ist, was man allgemein wiederverwenden kann. Wenn wir gerade von Community sprechen, wenn wir hier mal Visual Studio Gallery eingeben und das mal bingen und die ganzen Werbeanzeigen hier überspringen, wir finden interessanterweise sofort die Power Tools als erstes. Upsala, falsch, da wollte ich gar nicht hin. Productivity Power Tools, ja. Auf der Gallery, auf der Visual Studio Gallery, da finden Sie alle möglichen Extensions. Ja? Da finden Sie die meisten Sachen. Und das sind alles VSX-Dateien. Wenn Sie die runterladen und installieren, installiert er diese Extensions für Visual Studio. So, was wollte ich jetzt machen als nächstes? Ah ja, Snippets. Jetzt können wir da hergehen und unsere Properties implementieren. Mit Raise Property Change, klarerweise. Aber auch das muss man ja hinein implementieren. Auch Prop, das Prop-Snippet hat das nicht drinnen, das heißt, wir verwenden hier das M-Prop-Snippet. Und das ist jetzt nichts, was Sie irgendwo finden werden im Code, im Visual Studio, sondern das ist was, was man selber machen muss. Und damit man sowas machen kann, wenn Sie mit Ctrl-K, Ctrl-B in den Snippet-Manager hineingehen, im Snippet-Manager finden Sie alle Code-Snippets, die zur Verfügung sind. Dann nehmen Sie sich einfach eines, ich nehme jetzt mein bestehendes, was am ersten dem hinkommt, was Sie machen wollen, kopieren Sie es da raus. Cancel, Ctrl O, machen das auf, so schaut das aus. Das Code-Snippet ist im Prinzip relativ simpel. Titel ist irgendwo logisch. Ja? Shortcut, wenn Sie keinen Shortcut angeben, dann müssen Sie das Snippet sozusagen manuell einfügen. Da gibt es ein eigenes Shortcut, das werden Sie nachher noch hören, Ctrl K, X. Da können Sie das Shortcut dann sozusagen mit eingeblendeten, so ähnlich wie bei IntelliSense, einfügen. Und mit dem Shortcut können Sie den Shortcut direkt eingeben und dann wird das Snippet direkt aufgemacht. Sie deklarieren da drinnen einfach zwei Literals, Variablen oder wie man das, oder Placeholder eigentlich wäre eine korrektere Bezeichnung, Placeholder da drinnen, die Sie benennen können, mit einer ID versehen können, mit einem Tooltip. Und unten in dieser C-Data Section schreiben Sie dann den Code, der sozusagen von dem Snippet eingefügt werden soll. Und Platzhalter schreiben Sie da rein mit Dollarzeichen vorne und hinten, damit werden die genau dort ersetzt sozusagen. Und Sie haben genau diesen Effekt, dass wenn Sie das Snippet aufrufen, dass Sie mit Tab durch diese Parameter, durch diese Placeholder durchspringen können und die sozusagen durch Text ersetzen können. Wichtiger ist noch das $End$. Das ist dort, wo er dann hinspringt, wenn er mit dem Snippet fertig ist, also wenn Sie Enter drücken, mit anderen Worten. So, jetzt fügen wir das mal hinzu, das heißt, wenn wir jetzt Prop schreiben wieder, haben wir da jetzt das erste, den ersten Platzhalter, String, Tab, Tab, Name, Tab, Tab, ja, das wollte ich eigentlich nicht machen, ich wollte nicht Prop schreiben, sondern ich wollte mProp schreiben, String, Tab, Tab, Name, Enter, Enter, mProp, String, Location, ich muss nur aufpassen, dass ich die richtig benenne, das ist wichtig für nachher, Image, URI, Zack, in Prop und dann haben wir noch String Event URI. So, Control MO können Sie Collapse the Definition, können Sie alles zusammenklappen, dann können wir nochmal schauen, ob alles richtig ist. So, da schieben wir noch ein bisschen rauf. Wenn Sie die Alt-Taste gedrückt haben und mit dem Cursor rauf und runter tasten, können Sie Code rauf und runter verschieben. Ja? Was jetzt da sinnlos ist, wenn der Cursor gerade unten ist. Ja? Also Sie können das beliebig herumschieben, für die Leute, die gern Sachen sortieren. Gut, übrigens, man kann auch da oben suchen, aber egal. Ja, warum war jetzt so pingelig, dass ich das richtig benamse? Wir werden später dann das Windows Azure Mobile, den Mobile Services verwenden. Und damit ich das dann anbinden kann, und weil ich schreibfaul bin und nicht ein JSON-Attribut noch draufhängen will, für die Serialisierung nenne ich es gleich richtig, dann erkennt der Serializer das gleich richtig und ich brauche nicht sagen, wie die Columns in der Datenbank heißen. Wenn meine Sachen anders heißen, muss ich einfach ein JSON-Attribut dann sozusagen drüber setzen. Aber das ist was wir dann später noch machen werden. Ich habe hier Event URI verwendet und ich habe hier URI als String verwendet. Das ist nicht unbedingt Best Practice, das zu tun. Warum nicht? Da gibt es eine eigene Klasse dazu, die ist die URI-Klasse, die ist normalerweise zu verwenden, aus dem einfachen Grund Kanonisierung und Security. Wenn Sie heute einen Dateipfad schreiben, dann können Sie den, wenn Sie jetzt zum C, also Dateipfade da drinnen schreiben, ist vielleicht nicht das Tool der Wahl, ja. Wenn Sie C, X, Y, Z haben, können Sie das gleich auch mit Punkt, Punkt, na, so nicht, ja, Punkt, Punkt, Backslash Y, Backslash Z oder wie auch immer, verschiedenste Varianten könnten Sie vor- und zurückgehen sozusagen im Pfad. Und das ist dann schwierig im Code was zu überprüfen und dann sicherzustellen, dass es auch wirklich noch der Pfad ist. Und dazu gibt es eben Kanonisierung und Kanonisierung macht nichts anderes, als das eigentlich auf den richtigen Pfad sozusagen wieder zusammen zu schrumpfen, wenn man so will. Ja? Und dann können Sie so sicher dagegen abfangen. Und deswegen sollten Sie immer die URI-Klasse verwenden und nicht String-Klassen. Der einzige Grund, warum ich String-Klassen verwende, ist, weil der Serializer offensichtlich nicht in der Lage ist, diese URI-Klasse zu verarbeiten. Tja, c'est la vie. So spielt das Leben. Gut, wie finde ich solche potenziellen Fehler? Da gibt es etwas, das nennt sich Code Analyze. Es ist in jedem Visual Studio drinnen, auch in der Professional Edition. Wenn wir nochmal in den Solution Explorer hineingehen und im Ticket Manager Alt-Enter, dann kommen die Properties hinein oder rechte Maustaste Properties und da drinnen gibt es einen Teil drin, der heißt Code Analysis. Und in Code Analysis finden Sie die ganzen Microsoft Worst Practices oder Best Practices in Regeln verpackt. Da gibt es die Managed Recommended Rules, Sie können aber sagen Microsoft All Rules, Microsoft Rules All, können Sie die Regeln auswählen. Und dann prüft er sozusagen, ob sie irgendwelche solche Sachen wie SQL Injection. Ja, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Webseiten noch SQL Injection haben. Ja, Sie müssen nur auf eine x-beliebige Webseite gehen und da können Sie mal SQL Injection ausprobieren. Funktioniert bei vielen Seiten, wo man nicht mehr glauben sollte, dass das eigentlich gar nicht mehr gehen sollte. Ja. SQL Injection für die Leute, die jetzt den Kopf schütteln, ich will jetzt niemanden outen. Ja. Aber SQL Injection ist, wenn Sie zum Beispiel Ihre SQL Statements alle bei String Concatenation zusammenschieben, als zum Beispiel Name Parameters oder Store Procedures zu verwenden, weil damit erlauben Sie potenziellen Angreifern, hier SQL Code in ihren SQL Code zu injecten und damit sozusagen ein Sicherheitsrisiko aufzumachen. Gut, das heißt, dass wir können das mal enablen. Wir können das auch enablen, dass es automatisch beim Bild gebaut wird, dann können wir hier einfach das Hackerl setzen. Mache ich jetzt aber nicht. Wenn wir das manuell aufrufen wollen, mit Analyze, Run Code Analysis, können wir das starten. Gerade einer zurück. So. Da haben wir es schon, ja. URI, Property, should not be strings. Ja, genau das, was ich gerade vorher gesagt habe. Und wenn man nachlesen will, warum das so ist, und man an Erklärung nicht glaubt, ja, oder vielleicht noch eine zusätzliche Erklärung sucht, da findet man die Beschreibung sofort, warum man das nicht verwenden sollte und wie man es richtig macht. Und da finden wir auch zum Beispiel Default Parameters should not be used. Ja. In diesem Fall weiß ich aber, das ist bewusst so gewählt, weil Caller Member neben mir automatisch immer das zurückgibt, was ich eigentlich will. Und das ist eigentlich bei Design so. Und deswegen kann man diese Dinge auch suppressen. Ja. Entweder in einem Suppression-File oder direkt im Code mit einem Meta-Attribut, mit einem Attribut. Ja. So, das heißt, hinten kann ich noch eine Justification dazufügen, eine sinnhaftige, wie zum Beispiel, weil es so ist. So, das ist dann so, wo dann die Code-Reviewer sagen, wenn man danach sagen, das ist der wahnsinnig. Ja. Dann streicht er das da sofort durch und wenn wir jetzt wieder die Code-Analyse durchlaufen lassen mit Analyze, Run Code Analysis, dann haben wir das jetzt dann nicht mehr drinnen. Ja. Und so kann man dann die ganzen Warnings wegkriegen. Man kann das auch so definieren, dass alle Warnings grundsätzlich Errors sind, dann geht eigentlich grundsätzlich immer der Build schief. Ja. Das ist dann eine Herausforderung, wenn man All Rules aufgedreht hat, aber man kann dann ziemlich sicher sein, dass man relativ sauberen Code schreibt. Ja. Man kann das auch in den Build integrieren, wenn man dann automatisierten Build hat, kann man das auch enablen und damit schlägt dann der Build auch fehl, einfach wenn die Regeln halt nicht eingehalten werden. Man kann übrigens auch eigene Regeln definieren, Regeln aus dem Internet runterladen, dazufügen. Ja. Es gibt dann so Dinge wie Style Cop, den Sie herunterladen können, der ja, schaut, dass der Code von Grundstruktur her sozusagen passt. Also da gibt es unterschiedliche Sachen, mit denen Sie sozusagen so Code-Analysen noch dazugeben können und wo Sie noch besseren Code sozusagen schreiben können. Als nächstes, wenn wir Data Binding machen und das an eine View anbinden wollen, verwenden wir ein Pattern. Und zwar entweder kann man entweder das Model View Controller verwenden, wie man das zum Beispiel bei bei ASP.NET zum Beispiel macht, oder man kann zum Beispiel verwenden das Model View View Model Prinzip. Warum macht man das überhaupt? Man trennt sozusagen die View-Logik von der eigentlichen View, von der Implementierung des Presentation Layers, einfach darum, aus dem einfachen Grund, weil man es einmal besser testen kann. Ja, damit kann ich dafür Unit-Tests schreiben und mit Unit-Tests kann ich dann schon mal viele Fehler im Vorhinein finden. Das heißt, wir fügen eine neue Klasse hinzu, Shift-Alt-C, neue Klasse, die nehmen wir, wie habe ich die genannt, dann nochmal Event. View Model implementiert auch wieder hier Public Class unser Notification Object. Da möchte ich dann auch gleich, weil ich schreibe vor, bin using System.Collections.ObjectModel. Das ist einfacher zu merken als das, was ich da drinnen dann brauche. Wir fügen jetzt ein neues Property hinzu vom Typ Observable Collection. Observable Collection. Vom Typ Event und das Events und wir machen ein Private Set. Ups, da geht Tab nicht. So, dann braucht man Constructor-Sitor und da initialisieren wir das Ganze. This.Events equals new, auch da wieder IntelliSense, praktischerweise ein Strichpunkt fertig. Mprop Selected Event. Der ausgewählte Event, den wollen wir da drinnen haben und wir wollen hier natürlich auch überprüfen, ob der eigentlich in der Collection sozusagen drinnen ist. Das heißt, wir gehen da hinein und sagen if this.events.contains value, beziehungsweise eigentlich not, dann row new argument accept. Man kann auch zu schnell sein. Nein. Ja. Control Blink. Argument Exception vom Typ Womblom. Is not in Collection. Punkt Tab Tab Strichpunkt. Da geht das mit Tab Tab. Enter. Und wir sind fertig. So. Jetzt haben wir das implementiert. Das nächste, was wir machen wollen, ist einen Unit-Test dazu schreiben, damit wir das auch testen können, unser View-Model. Der Rainer hat in seiner Session das manuell gemacht und weil ich ein schreibfauler Mensch bin, möchte ich das nicht manuell machen, sondern den Unit-Test automatisch generieren lassen. Und da gibt es eine nette Extension, auch auf Visual Studio Code Gallery zu finden. Damit können Sie die Unit-Tests automatisch generieren. Also gehe ich dann rein mit Generate Unit-Test. Unit-Test Generator heißt das Ding, soweit ich weiß. auswendig. Da kann ich defaultmäßig angeben, okay, wie soll das Test-Framework heißen, wie ist die Namensgebung. Oder den Method-Body automatisch mit Assert-Failure zum Beispiel machen. Er schreibt Testfälle für alle Public-Methoden automatisch. Ja. Wenn es, das Projekt schon gibt, dann fügt er entsprechend die Testfälle sozusagen noch hinzu. Ja. Also er legt nicht jedes Mal neue Klassen und neue Dinge an. Sie können das beliebig oft machen, der fügt dann einfach nur noch die Sachen dazu. Gut, jetzt haben wir da unseren Test drinnen. Jetzt wollen wir den natürlich auch noch implementieren. Das heißt, wir schreiben da Event View Model Tab EVM equals new Event View Model Event View Model Punkt selected event equals new event. Ah. Welcher Fehler wird da auftreten? Wer weiß das? Also entweder wird es geschlossen. Ja, genau, Sie können sich dann auch so ein Handtuch abholen da vorne. Ja? So, war eigentlich nicht so schwierig, nachdem ich es gerade vorher geschrieben habe, oder war ich schnell? Expected exception from type of argument exception. So. Das letzte Mal habe ich das übrigens bei der Klasse geschrieben gehabt und da habe ich das Feature auch schon herzeigen können. So. Gut, haben wir das implementiert. Dann können wir jetzt in den Test Explorer, sobald wir das bilden, sollte der Test Explorer, wenn er das sehr gut funktioniert. Es gibt da übrigens einen kleinen Bug. Wenn der Test Explorer bei Ihnen da hängen bleibt und Sie wissen nicht, warum der da hängen bleibt, und der bleibt da stundenlang hängen, Sie denken sich, das gibt's ja nicht, warum bleibt der da hängen? Seien Sie sich eines einmal froh, zum Glück rennt das im Hintergrund, das heißt, Sie brauchen sich nicht so primär darum kümmern. Wenn Sie es wissen wollen, warum das so ist, das ist ein kleiner Bug in dem Ding drinnen. Wenn Sie in einer Domäne, wenn Ihre Maschine Domänen gejoint ist, fragen Sie mich nicht, warum das so ist, aber wenn Ihre Maschine Domänen gejoint ist und Sie nicht in der Domäne hängen, was hier glücklicherweise der Fall ist, dann kann das sein, dass er die Domäne sucht und dann da hängen bleibt. Wozu auch immer er die Domäne braucht, um Unit-Tests in der Klasse zu evaluieren. Anyway, nur dass Sie sich nicht wundern. Da drinnen sehen Sie etwas, das ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, das sind diese komischen grauen Sachen, die dazwischen sind. Man kann die nicht wirklich anklicken, also man kann nicht draufklicken, man kann entweder drüber und drunter. Das sind die sogenannten Codelenses. Ein sehr geiles Feature, leider nur in der Ultimate Edition drinnen, ja, leider für die, die jetzt keine Ultimate haben. Wenn ich die Alt-Taste drücke, kriege ich da auch so also Dinge drüber. Das ist ein Heads-Up-Display, wenn man so will, das mir zusätzliche Metainformationen zum Code angibt. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ins Event View Model hineinschauen, und achso, ja, das ist vielleicht ein paar Mod. Und da reingehen, dann sehen wir zum Beispiel, dass die Event View Model Klasse von drei Stellen referenziert wird. Und ich sehe sofort sozusagen, wo diese Klasse drinnen verwendet wird. Oder wo diese Methode hier verwendet wird. Das heißt, ich kann sehr schnell hier drinnen navigieren. Und ich sehe auch zum Beispiel, ob es Unit-Tests zu meiner Methode gibt und ob diese jetzt schon durchgelaufen sind. Ja? Das blaue Icon sagt mir, okay, es gibt zwar Unit-Tests, aber es ist noch keiner durchgelaufen. Dann kann ich da reingehen, kann ich zum Beispiel Run All sagen, dann lassen wir mal die Tests durchlaufen und jetzt sind alle durchgelaufen, habe ich da Parsing drinstehen. Wenn das nicht durchgelaufen wäre, dann hätte ich hier ein rotes X-Icon und ich würde sofort sehen, Moment, da ist ein Fehler und ich könnte mir sofort anschauen, welcher Unit-Test ist sozusagen schiefgelaufen und könnte mit einem Doppelklick sofort zu dem Unit-Test hinspringen und könnte dort schauen, könnte den Unit-Test korrigieren, nein, nachschauen, wie der Unit-Test funktioniert und dann den Code korrigieren hoffentlich. Ja? Also es ist nicht Best Practice, die Unit-Tests dann im Nachhinein zu korrigieren, dass der Code durchläuft. Diese Unit-Tests kann man dann auch noch erweitern, man kann denen Kategorien geben, man kann denen aber auch so Attribute geben, Test-Property zum Beispiel, Name, Author, Beistrich, Andreas Pollack. Und man kann dann nach diesen Test-Properties suchen, man muss dazu noch einmal kompilieren. Hier in dem Search-Filter können Sie verschiedene Sachen angeben mit Trait und Trait ist das Äquivalent zu Test-Property. Ja. Mit Trait-Author können Sie danach suchen. Und Sie können dann noch Feinsuche machen, Trait Isabella zum Beispiel. Da gibt es jetzt natürlich keinen Unit-Test, deswegen findet er dann natürlich nichts. Wenn ich jetzt wieder Andreas Pollack da reinschreibe, dann findet er meinen Unit-Test. Damit kann ich Tests filtern nach verschiedenen Kriterien. Ja. Man sieht hier den Tooltip-Window da unten angeboten, das, was ich alles an Search-Filters sozusagen verwenden kann. Einziger Nachteil, wenn ich schon TR geschrieben habe, das Ding ist leider zu dämlich, dass es das erkennt und dann muss man das halt wegtun. Ja. Und wenn wir schon bei Feedback für dämliche Sachen sind, da gibt es das nennt sich User Voice, ja, man braucht nur noch User Voice, wenn man im richtigen Fokus hat, User Voice Visual Studio suchen Und da findet man visualstudio@users.com. Ja. Und auf der Seite können Sie Ihre Ideen eintragen. Das ist eine Seite, die vom Team gemonitort wird, wo wir schauen, was an Feedback reinkommt. Das kann gewotet werden. Schauen Sie bitte, ob Sie Ihre Idee vorher finden, ja, weil dann ist die Chance höher, dass Sie sie umgesetzt bekommen. Ja. Je mehr Votes Sie Sachen haben, das hat super viel Votes. Die Frage ist, ob es umgesetzt wird. Ja. Aber es gibt natürlich Sachen, die kriegen viel Votes und werden trotzdem erst sehr spät umgesetzt, wie zum Beispiel Edit und Continue in 64-Bit, das jetzt übrigens geht mit Visual Studio 2013 und .NET Framework. Und ja, da können Sie Feedback einkippen. Wo Sie noch Feedback einkippen können, ist da oben übrigens Send a Smile, Send a Frown, MSDN Forum oder Reporter Bug. So. Auch können Sie die Unit-Tests automatisch nach jedem Bild laufen lassen, auch sehr praktisch, können Sie auch einen Bildserver konfigurieren, dass die Unit-Tests vorher durchlaufen sollen. Was können wir noch mit den Unit-Tests machen? Code Coverage Analysis zum Beispiel. Analyze Code Coverage. Was ist das jetzt wieder? Wenn wir das durchlaufen lassen, analysiert er unseren Code, wie weit unsere Code-Abdeckung ist. Ja, wie viel von unserem Code haben wir eigentlich getestet mit unserem Unit-Test? Und wir sehen hier drinnen sofort, okay, wir haben nicht sehr viel getestet. Wir haben 83% von unserem Code sind überhaupt nicht gecovert in dem Unit-Test. Okay, welche Wunder. Und wenn wir da reingehen, Set Selected Event und uns das mal anschauen, dann sehen wir hier sehr schön visualisiert, welche Code-Teile der Unit-Test sozusagen durchlaufen hat und welche nicht. Alles, was rot ist, haben wir nicht durchlaufen. Und so können wir den Unit-Test dann vielleicht noch erweitern, sodass wir eine möglichst große Code-Abdeckung haben nachher. Ja. Man kann das übrigens auch wieder in den Bild hineinschmeißen. Man kann das sogar beim Check-In beim Team Foundation Server so einstellen, dass man Sachen nur dann ein Check-In erlaubt, wenn eine Code-Coverage von mindestens, keine Ahnung, 80% erreicht ist. Ja. Zum Glück kann man solche Sachen ja immer übergehen, indem man sagt, ignore. Aber, aber leider, da gibt es sowas, das nennt sich Alerts, das werden wir dann nachher noch kurz sehen in der zweiten Session. Ja. Und da kann man dann den Administrator wieder notifizieren, dass das jemand gemacht hat und der kommt dann mit dem Koppestag von IKEA vorbei. Köppe heißt das, glaube ich. So. Gehen wir nochmal in den Unit-Test hinein. Was ich noch herzeigen wollte, ist die Toolbar hier auf der rechten Seite. Auch eine Neuerung in Visual Studio 2013. Wenn wir jetzt irgendwas hineinschreiben, int i, bla bla bla, setzen wir auch einen Breakpoint, dann sehen Sie hier schon, dass da so Dreckflecken kommen. Und diese Dreckflecken, das sind sozusagen Indikatoren für den Code sozusagen. Also der ganze Code wird sozusagen in dieser Toolbar da drinnen visualisiert. Der ganze Code ist sozusagen diese Toolbar. Und wenn man ein bisschen mehr sehen will, kann man die Toolbar Options aufdrehen und hier in den Vertical Scrollbar Modus gehen, da gibt es drei verschiedene Auflösungen, breit, je nachdem wie groß die Bildschirmauflösung ist. Und hier sehen Sie ein Layout von Ihrem Code. Mit den Power Tool Extensions haben Sie diese blauen Wellen dann noch, die dann sozusagen die Verschachtelungstiefe anzeigen. Und Sie sehen hier sofort, wo steht mein Cursor, wo sind ein Breakpoint, wo sind Changes mit dem Gelben, ja, wo sind Changes im Code und können damit ja sehr schnell an die richtige Stelle navigieren. Ja. Wenn Sie nicht so viel Platz haben, so wie ich jetzt hier, dann gehen wir wieder in den Vertical Modus. So, das können wir wieder rauslöschen. Da gab es auch mal einen Shortcut, um eine Zeile zu löschen, den habe ich jetzt vergessen. Nein. Sollte man nicht raten da. Können wir jetzt alle das die komplette Tastatur durchprobieren, aber das kann ein bisschen dauern. So. Gut, die Code-Analyse können wir zumachen. Dass man wenn man das da unten zumacht, kriegt man diese farbigen Markierungen wieder weg. Und wir fügen jetzt ein User Interface dazu. So, wir sagen jetzt Add New Project. Und wir verwenden natürlich eine Windows Store Application. So, Ticket Manager.Store App. Eine Blank Store App hinzu. Übrigens bei Windows Store Apps hat sich auch einiges geändert von 8 auf 8.1. Wenn Sie da mehr wissen wollen, es ist wieder eine Tour geplant. Ja? Das ist die Shadows und Friends Tour. Die tourt im März oder April, weiß ich jetzt nicht genau, wieder durch Österreich, hat auch wieder einen Aufenthalt in Wien. Da hören Sie verschiedenste Sessions. Einerseits diese Session hier nochmal und Sie haben auch noch drei andere Sessions zu Windows Azure, Windows Phone und Store Apps. Ja. Bevor wir das allerdings machen, müssen wir natürlich einen Data Access Layer schreiben, damit wir mal Daten überhaupt herkriegen, damit wir das mal alles bestücken können. Das heißt, wir gehen wieder zurück in unsere Ticket Manager Klasse und implementieren da jetzt eine neue Klasse, die da heißt Event DAL für Data Access Layer. So, das ist eigentlich ein Interface, hätte ich gleich hinschreiben können. Interface Event DAL Und das Interface Ctrl-KX, jetzt kommt dieser Snippet-Manager, den ich vorher erwähnt habe. Mit Ctrl-KX können Sie den auswählen. Wähle hier aus meinen Snippets die Event-Dalt-Definition aus und habe hier jetzt da mein Interface drin und definiert. Und Sie sehen, das ist das Task. Ja. Das ist, möglicherweise kennt noch nicht jeder, was Tasks ist und asynchrone Methoden. Jeder, der mit Outlook gearbeitet hat, kennt diesen Widescreen of Death und jeder hasst ihn. Ja? Und damit man meine Applikationen ein bisschen besser schreibt, als man das Outlook, ja, obwohl mittlerweile ist Outlook schon ein bisschen besser geworden ist als früher, ja, aber noch immer gibt es Sachen, wo das User Interface blockiert. Das ist ungefähr so das Schlimmste, was passieren kann für einen User, wenn das hängen bleibt. Ja? Vor allem bei so Tablet-Devices wie einem Surface oder anderen ist es noch lästiger, wenn das User Interface irgendwie hängen bleibt. Das ist einfach nicht Best Practice. Und deswegen hat man im Sinne der Tablets, wobei das hätte man auch für PC schon machen können, ja, fast fluid, ja, man soll alle Methoden, die länger als 55 Millisekunden dauern, sollte man eigentlich in asynchrone Methoden packen. Und nachdem das früher nicht so einfach war, hat das niemand gemacht, ja, weil sonst hat man halt dann irgendwo das in den Thread-Pool reingeschmissen oder Threads generiert oder sonst irgendwas gemacht, um asynchron arbeiten zu können, das war recht cumbersome. Seit .NET Framework 4.5, und das ist auch wieder was, wo man darauf hinweisen kann, lernen Sie die Sprache kennen von C-Sharp und was Sie sozusagen zur Verfügung haben. Wasser neben einer Steckdose ist auch nicht ganz unriskant. So. Ich muss nur was trinken dazwischen, weil sonst versagt meine Stimme und das wollen wir nicht. So. Und zwar .NET Framework 4.5 unterstützt sozusagen dieses Task, ja, Task, Sync, Async und Await. Und Async und Await erlaubt es Ihnen sehr einfach, asynchrone Methoden zu schreiben. Und asynchrone Methoden retournieren immer einen Task. Es muss sozusagen noch was erledigt werden. Das ist sozusagen ein Versprechen, dass noch was erledigt wird. Und dieses Versprechen retourniert dann sozusagen, oder Promise, retourniert dann das, was da drinnen steht, in diesem Generic Definition, retourniert das als Return Value zurück. Das heißt, wenn ich Load Events Async aufrufe, bekomme ich dann im Endeffekt ein IEnumerable of Events zurückgeliefert. Aber weil ich sozusagen darauf warten will, bekomme ich einen Task zuerst. Ja. Wir haben dann später noch eine Implementierung sehen. Jetzt einmal fürs Erste schreiben wir da jetzt einmal eine synchrone Implementierung von dem Ganzen. Event-Dull leitet ab von Event-Dull. Control-Punkt-Implement-Interface. Public-Class-Interface. So, Return-Null. Brauchen wir dabei nicht. Und wir machen da, schreiben wir rein. Gut, wir hätten eigentlich auch das Show Not Implemented Exception lassen können in dem Fall. So, was brauchen wir da? Wir brauchen Return. Ask from result. Punkt. Gecastet auf I enumerable. Productivity enumerable von Event gecastet as Array New Array. Da drinnen implementieren wir das jetzt. Zack, zack. Da drin machen wir ein New Event. Klammer ID equals GUID.NewGUID. Location. Beistrich. Location Vienna. So, da können wir noch weiterschreiben natürlich. Ja. Und wenn Sie jetzt gar keine Ahnung haben, was ich da geschrieben habe, dann wissen Sie, es ist an der Zeit nachzulesen, was die Sprache bietet. Ja. Auch ganz wichtig, ja, Sie können sich viel Arbeit ersparen, auch mit Lambda-Expressions, Link-Queries. Ja, das sind alles Dinge, die Sie sich anschauen sollten, die Sie in der MSDN-Dokumentation sich diese halbe Stunde oder zwei Stunden, je nachdem wie intensiv Sie da reingehen wollen, sich durchlesen wollen. Sie können sich viel, viel Code ersparen, wenn Sie Lambda-Expressions lernen und wenn Sie Link-Expressions lernen, wenn Sie automatische Anonymous Types verwenden etc. Ja. Wenn Sie das alles beherrschen, ja, ersparen Sie sich viel, viel Schreibarbeit. Ja. Gut, jetzt haben wir das fertig implementiert. So, was habe ich jetzt vergessen? Ich hoffe, genau. Ha, jedes Mal vergesse ich das Event View Model. Da drin sollte man natürlich auch eine entsprechende Methode haben, noch drinnen, die uns da was zurückliefert, nämlich public. So, und da wollen wir jetzt eine Observable Collection haben vom Typ Event. Und die, also ein Load, wie heißt das? Der Load Data Async. Drinnen verwenden wir unser View Model, unser Data Access Layer. IEventDull equals new event dull. Load events async. So, wir wollen da aber eine asynchrone Methode schreiben, das heißt, wir müssen einfach nur async hier hinten dran schreiben, damit können wir das Ganze asynchron machen. Sagen wir, wollen das laden, damit wir das zurückreturnieren können. This events, das liefert aber eine IEnumerable von Events zurück, das heißt, wir müssen das casten auf eine observable collection von Event. Und wir sagen dann noch await. Ja. Dann returnieren wir. So. Und irgendwas habe ich jetzt vergessen. Ah ja, asynchrone Methoden. Task von Observable Collection, ja, so ist natürlich dann richtig geschrieben. Ja, asynchrone verwenden, Sim-Update, ah, okay. Dann verwenden wir Task als Return-Wert. Wir sehen hier auch, wir geben diese Events zurück, das ist auch das, was in meiner geistigen Verwirrung jetzt dazu geführt hat, dass ich mich nicht ausgekannt habe. Normalerweise schreibt man den Return-Wert, der auch zurückgegeben werden, hin, außer bei Async-Methoden, da schreibt man nämlich Task hin, ja. Es wird ja ein Promise zurückgegeben. Und mit diesem Await-Statement können wir das sozusagen erwarten. So, wie funktioniert das jetzt? Wenn ich da jetzt sozusagen hineinkomme in diesen Aufruf, dann gehe ich da sozusagen durch beim Aufrufen, komme bis zu dieser Stelle hier und hier wird, weil hier Await steht, diese Methode jetzt asynchron aufgerufen. Und wenn die nicht sofort zurückkehrt sozusagen, dann springt er hier an dieser Stelle bei diesem Await wieder aus dieser Load-Data-Async hinaus und setzt mit dem restlichen Code fort. Und erst wenn ich da aus LoadEventAsync sozusagen zurückkomme, setze ich dann da wieder an, gehe dann da sozusagen weiter und returniere dann das Ergebnis. Und die Frage ist natürlich, wenn ich da mit Event vorher rausspringe, was kriege ich zurück? Ein Task-Objekt, ja. Und hier hat sich dann auch so ein Ding verdient. Ja. Ein Task-Objekt zurück und mit dem Task-Objekt kann ich dann später nachschauen, was ich da sozusagen zurückbekommen habe, wenn ich eine Wait drauf mache. So. Jetzt wollen wir diese Geschichte natürlich in unsere Store-App endlich hineinbekommen. Ich sehe nichts mehr. Wir wollen das in unsere Store-App hineinfügen. Und ein einfaches Ding, was ich jetzt machen kann, ist sagen Add Reference. Ja, aber Add Reference ist feig in dem Fall. Weil angenommen, wir wollen unsere Library, die wir da geschrieben haben, anderen auch zur Verfügung stellen. Ja, entweder das ist eine Library, die wir der Community zur Verfügung stellen wollen, dann wollen wir das vielleicht irgendwie deployen, ja, oder wir wollen das anderen Teams zur Verfügung stellen, dass sie es runterladen können, auch vielleicht in unterschiedlichen Versionen nutzen können. Und deswegen verwenden wir sozusagen hier Nuget Packages. Und Nuget Packages kann man sehr einfach erstellen und ich werde jetzt einfach zeigen, wie man diese Nuget Packages sehr simpel generiert und auch was sie sind dann. Ja. So. Nuget Package, dazu verwenden wir den Nuget Package Explorer, den können Sie kostenlos herunterladen, einfach im Bing suchen. Ja. Sagen wir File, New, dann kriegt man das eine Specification, das nennen wir Ticket Manager in der Version 1.0. Da kann man verschiedene Sachen noch angeben. Wichtig ist es hier dann im Content File hier anzugeben einen Lib-Folder, Konvention, und hier einen Portable Library Folder, .NET Framework 4.5 oder higher. Wir wollen haben Windows Phone 8 und wir wollen .NET für Windows Store Apps haben. So, das fügen wir da hinzu und dann fügen wir bestehende Files hinzu. Temp 2, Visual Studio on Tour, Ticket Manager Data, Bin, Debug, unsere zwei Libraries. Die BDB-Files möchte ich auch dazu fügen, die Symbols und die DLL. Fügen wir beides da hinzu. Dann kann ich das Ganze, diese Metadaten als NuSpec-File, als NuSpec-File in einen Folder speichern, hier in unseren Nuget-Feed. Spec-File und das Ganze kann ich dann auch als Nuget-Package speichern. So. Das diese Nugget Packages können wir jetzt da verwenden. Und zwar, wenn ich da reingehe und sage Manage Nugget Packages, kann ich aus dem Internet von nugget.org einen ganzen Haufen so fertiger Libraries, Packages holen. Und wir werden nachher noch sehen, wie wir das runterladen können. Das Angenehme bei diesen Packages ist, die können ja auch Abhängigkeiten haben. Das Nette ist, dieser Package Resolver, dieser Dependency Resolver, der da drinnen ist, der automatisch die ganzen Abhängigkeiten von den Nugget Packages auflöst und sozusagen die Dependent Packages auch gleich mit hinunterlädt. Zum Beispiel könnten wir hier, auch wenn es keinen Sinn macht, jQuery hinzufügen, dann würde entsprechend alles, was dazu gehört, sozusagen runterladen und hier installieren. Wir wollen aber unser eigenes Nugget-Package hinzufügen, das heißt, wir brauchen unseren eigenen Feed. Der muss jetzt nicht im Internet liegen, kann natürlich, kann auch auf einem File-Share liegen oder irgendwo im Dateisystem liegen. Damit wir das machen können, gehen wir mit Ctrl-Q in die Quick-Launch, geben Package ein und finden dann zum Package-Manager Package Sources und fügen eine neue Package-Source hinzu. Da geben wir den Dateipfad an, C-Users, Desktop, bla bla bla, Tour-Nugget-Feed und wir nennen das Ganze VS 2013 Tour-Feed. So, Update. Okay. Und wenn wir jetzt wieder im Manage-Nugget-Package reingehen, haben wir da jetzt drin unseren Tour-Feed, Ticket-Manager und können das einfach installieren. Zack. Und wir sehen, die Referenz wurde hinzugefügt und wir haben jetzt Ticket-Manager-Data da drinnen. Wir wollen jetzt aber unsere Data Access Layer noch ein bisschen umschreiben. Wir wollen jetzt Azure Mobile Services verwenden. Und damit wir Azure Mobile Services verwenden können, brauchen wir Windows Azure dazu. Und wie viele Leute von Ihnen haben eine MSDN-Subscription? Die ein paar aufzeigen, die anderen wissen nicht, dass sie eine haben. Ja? Nein, ich sage es deswegen nicht, sie wissen nicht, dass sie eine haben. Wahrscheinlich arbeiten sie in einem größeren Unternehmen und die Unternehmen hat für sie eine MSDN gekauft, nur hat sie ihnen nie gegeben. Ja? Werden wir dann im zweiten Teil noch hören, wie Sie Ihren MSDN-Administrator herausfinden und wie Sie dann zu Ihrer MSDN kommen, weil da sind viele Goodies drin und die Sie alle nutzen könnten, wenn Sie wüssten, dass sie drin sind, ja? Und wenn Sie sie hätten, ja? Wie zum Beispiel Support Calls unter anderem. Gut, Azure Services, mittlerweile ist es auch ganz einfach zum Aktivieren, Sie brauchen keine Kreditkarte mehr, es gibt auch sowas wie Cost Capping, wo überhaupt nichts passieren kann, wo die Services einfach abdreht, wenn Sie über Ihr Limit sozusagen hinausschießen. Und da drinnen gibt es Mobile Services und Mobile Services sind bis zu 20 Megabyte for free. Wenn Sie Mobile Service machen mit etwas nicht mehr als 20 MB Daten hat, können Sie das for free nutzen. Damit Sie einfach auf den Gusto sozusagen kommen. Da drinnen sind Sie Data, habe ich eine Event-Table angelegt. In der Table drinnen habe ich meine Daten hineingeschmissen und mit Columns können Sie entsprechend Spalten hinzufügen. Es gibt nur ein paar wenige Datentypen, wie eben String, Datum, Number und solche Sachen. Sie finden auch hier eine komplette Anleitung, also nicht auf dem Dashboard, sondern und natürlich auch genaue Analysen. Sie finden hier direkt auf der Seite, auf die Wolke muss man draufklicken, Anleitungen, wie Sie das sozusagen implementieren können. Entweder Sie sagen, hier create a new Windows Store App, dann legt Ihnen eine Demo-Table an und dann legt Ihnen eine fertige Store App Application an. Sie können das Ganze auch für Windows 8, iOS, Android, HTML, JavaScript und Xamarin mittlerweile machen und Sie kriegen eine fertige Implementierung. Das sind nur wenige Zeilen Code, wie wir dann jetzt gleich sehen werden. So. Wir gehen da rein, wieder in das Event-Tal. Wir werden das jetzt umimplementieren. Dazu gehen wir da raus, löschen das weg, was wir da geschrieben haben. Ctrl-K-X, My Code Snippet, Visual Studio 2i, Event-Tal Implementation. So, da fehlen uns jetzt ein paar Sachen, nämlich zum Beispiel fehlt uns using system.collection.objectModel und uns fehlen auch die Azure Mobile Services. Wo kriegen wir die her? Naja, wir haben gerade vorher gehört, Nugget Packages. Vermutlich können wir mit Nugget Package auch diese ganzen Azure Mobile Services finden, oder nicht? Azure Mobile Services. Und anhand der History sehen wir schon, dass ich das schon mal gemacht habe. So. Install. Und er löst das auf. Er lädt jetzt eine ganze Reihe Dependencies wie Newtonsoft JSON, der JSON Serializer und dann einen ganzen Haufen PCL Libraries, die sind von Microsoft, die erweitern sozusagen die bestehenden Datentypen. Wenn Sie dann reinschauen in den kompilierten Code, sehen Sie, dass er da hier noch ein paar Datentypen hinzugefügt hat. Deswegen ist es wichtig, dass Sie diese Libraries dann auch von der Store App sozusagen referenzieren. So, sonst bekommen Sie sie ganz. Das, dann installiert das. Das braucht auch nicht lang. Man sollte davon ausgehen, dass das Hotel-Internet normalerweise langsamer ist als das eigene Hausinterne. So, jetzt fehlt uns natürlich noch der Namespace. Using Microsoft Windows, Azure, Mobile Services, Shift-Alt-Enter, um Fullscreen zu gehen und uns das mal anzuschauen. Wenn Sie auf die Webseite gehen, auf dieses Cloud-Symbol klicken, dann kriegen Sie ja dort den Code, habe ich schon vorher gesagt. Der Code schaut dann so aus, Public Static Mobile Services, bla bla bla, mit der URL, die Sie haben, und dann hinten einem App-Key. Den habe ich natürlich wohlweislich da hinten jetzt ausgeblendet, ja, damit mir jetzt nicht im Hintergrund jemand mit seinem Tablet die Daten ändert. Und dann haben wir hier eine Sache, die nennt sich Mobile Service Table. Und da drin kann ich jetzt meinen Datentyp angeben, mein Event. Und wenn die Columns alle gleich heißen, so wie in dem Ding drinnen, dann schafft er das Mapping alleine. Wenn nicht, dann muss ich das JSON-Attribut über meine Properties drüber geben und dort angeben, wie der Column heißt. Mobile Services GetTable liefert ein Queryable Object zurück. Ja? Und in diese Queryable Object sage ich in dem Fall einfach ToCollectionAsync. Das heißt, ich will einfach alle Daten haben. Ja? Und da ist jetzt wieder die Power of Link, ja? Link, ja. The Power of Link, ja. Damit können Sie jetzt Queries machen. Und die Queries sind, weil sie Queries sind, so intelligent, dass sie zuerst aufgelöst werden. Sie machen sozusagen Expressions, diese Expressions werden aufgelöst und es wird dann der Query an die Datenquelle geschickt, also in Azure Mobile Services in dem Fall, ja. Das ist genau der Vorteil, wenn Sie die Sachen normal, so wie ich jetzt, da runterholen und dann anfangen, da Sachen zu filtern, dann werden Sie alt. Und auch wenn Sie jetzt irgendwelche Query-Statements, SQL-Statements oder irgendwas schreiben müssen, ist es sehr aufwendig. Deswegen verwenden Sie besser Link, um hier sozusagen Queries abzusetzen. Und die werden erst zur Laufzeit dann aufgelöst und werden dann entsprechend hingeschickt. Das heißt, er holt nicht die ganzen Daten runter und macht das sozusagen da im Code, sondern er macht das wirklich gegen die Datenquelle. Gut, wir holen das runter, wieder mit einem Async. Das heißt, wir haben hier einen Async-Task, Load Events Async. Und hier machen wir wieder ein Await-Statement, das heißt, wenn das im Hintergrund dabei noch runterlädt, dann springen wir in der Zwischenzeit raus und retournieren nur unser Promise. Wenn wir keine Events zurückbekommen, fügen wir noch neue Sachen hinzu und rufen einfach Insert-Statement beliebig oft hintereinander auf. Und Sie sehen schon, wie super einfach das zum Schreiben ist. Ja, es schreibt sich fast so wie synchroner Code. Ja, man braucht nirgendwo was in Thread Pools reinschmeißen oder sonst irgendwas. Man schreibt das einfach und es passiert. So. Compile. So, jetzt könnte man das, haha, ja, aber jetzt, nachdem ich kein Add Reference gemacht habe, wie kriege ich das jetzt in meine Store-App hinein? Naja, in dem Fall, wir müssen unser NuGet-Package updaten. Das heißt, wir gehen unser NuGet-Package hinein, machen da draußen eine Version 1.01 und jetzt können wir da auch Dependencies editieren. Wir fügen eine neue Gruppe hinzu, das Target-Framework, in dem Fall könnte man das dann von da oben abschreiben, da bin ich zu faul dazu, ich sage, das passt schon so. So, dann fügen wir da jetzt gut, Feeds heute so langsam sind. So. Windows Azure.mobile Services. Enter. Output. Da ist es. Open. Fügen wir da hinzu mit dem Plus. Also nicht so besonders intuitiv das Interface. So, dann fertig, speichern die Metadaten als Nussback-File. Dadurch, dass ja die Versionsnummer da drinnen ist, habe ich gleich den richtigen Namen, File Save und Save As als NuGet-Package als neues. Und wenn wir jetzt wieder ins Visual Studio zurückgehen und hier sagen Manage NuGet-Packages und unter Update schauen, dann haben wir da auch unseren Tourfeed drin und wir sehen jetzt, wir haben ein Update verfügbar für unseren Ticket-Manager. Wir können jetzt entscheiden, wir wollen die neue Version verwenden, wir wollen das aktualisieren. Sagen Update. Holen Sie das neu herunter und weil es hier Abhängigkeiten gibt, löst er jetzt die Abhängigkeiten auf. Er holt das JSON, er holt die PCL-Libraries, PCL-Build, PCL etc. runter, langsam aber doch. Fügt die hinzu. Und wir sind dann. So, Ctrl-Shift-Compile, Ctrl-Shift-B für Kompilieren. Set a Starter Project. Irgendwas haben wir noch vergessen. Ja, vielleicht sollte man das noch irgendwie in Interface implementieren, dass man das auch was sieht. Sammelcode. Übrigens mittlerweile, wenn Sie, können Sie hier sehr einfach so Sachen machen wie Requested Seamlight. Ja. Das ist zum Beispiel sehr angenehm zum Umstellen. Ja. Früher musste man da in diesem Content-File oder was da, oder Commons-Folder, was da drunter war, so XML, Stylesheet-artige Sachen machen, Aufstände da drinnen. Mittlerweile kann man es einfach mit Requested Seam umstellen. Da fügen wir was ein Und auch da gibt es jetzt Snippets. Auch das ist neu. Es gibt jetzt Snippets in XAML drinnen. Das heißt, Sie können auch in XAML Snippets, Code-Snippets verwenden. Hier ein einfaches List-View mit einem Data-Template, einem Stack-Bundle drinnen, Image und einer Checkbox. Und Data Binding. Sie können sogar für Data Binding IntelliSense bekommen. Das Einzige, was Sie dazu machen müssen, ist, Sie müssen da oben den Datentyp definieren und Sie müssen eine Design Time Instance definieren von dem Datentyp, den Sie sozusagen da drinnen referenzieren wollen. Dann bekommen Sie da auch sozusagen Data Binding drinnen. Nachdem es aber keine XAML-Schulung ist. Nein, außerdem. So. Ctrl-KX. My Code Snippets. Page XAML Implementation Event View Model Using. So, wir haben hier unser Event View Model drinnen. Wir laden on bei OnNavigate2, also an die Seite, dass das dann gestartet wird, laden wir Load Data, rufen wir Load Data Async auf. Das ist eine asynchrone Methode. Wir haben hier wieder Await drinnen stehen und binden dann sozusagen die List Items, Item Source an das View Model. Das heißt, sobald wir das aufrufen, läuft unsere Application. Nachdem unsere Application sonst kein großartiges User Interface hat, sehen wir nicht, dass sie im Hintergrund laufen wird. Aber wenn sie dann mal gestartet ist. Jetzt läuft sie im Hintergrund. Sie sehen nur anhand der Indikatoren, dass sie läuft, ja, und nicht hängt, ja. Aber er lädt jetzt im Hintergrund die Dateien runter. Hätte Ihre Applikation jetzt noch eine andere Funktionalität, dann würde das sozusagen im Hintergrund heruntergeladen werden, wird hier eingefügt und dynamisch geladen. Ja. Und Sie haben hier die Daten aus dem Azure Mobile Service sozusagen hinuntergeladen. Gut. Noch ein Feature übrigens von den Productivity Power Tools ist, wenn Sie hier irgendwo einen Tippfehler haben, ja, machen wir mal da einen ein. Sie sehen solche Fehler, die da auftauchen, mit auch im Solution Explorer drin und so fort. Ja, das ist auch ein Feature von diesen Productivity Power Tools. Was auch ein Feature von den Productivity Power Tools ist, sind zum Beispiel diese Lines da, die Sie haben, womit Sie endlich sehen, wo diese Klammern da aufhören, ja. Weil es ist nichts Lästiges, wenn man da unten im Code ist und dann, wo war das nochmal? Und wenn man jetzt einfach drüber hovert, dann sieht man jetzt, ah, da war das. So. Gut, schauen wir uns ein bisschen an, was sich im Web getan hat, in den ASP.NET Web Applications. Da bei der Produktivität ein bisschen hilft. New Project. Wir machen eine neue Web Application auf. Und wenn wir da jetzt reinschauen, oh, da gibt es auf einmal nur ein ASP.NET Web Application hin und Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich alle, wo ist MVC hin und das ganze Zeug. Und ich nenne das jetzt einfach VS2013 Web. Sie finden diese ganzen Sachen unter Visual Studio 2012, aber das wollen wir nicht, wir sind hier in Visual Studio 2013. Das heißt, Sie sagen ASP.NET Web Application, fügen das hinzu. Und da sind die ganzen Sachen jetzt drinnen. Aha, nein. Gibt einen Unterschied zu vorher, weil vorher hatten sie zwei unterschiedliche Projekttypen und die waren nicht miteinander kompatibel. Das heißt, sie mussten sich entscheiden, verwende ich entweder MVC oder verwende ich WinForms. Und jetzt haben sie die Wahlmöglichkeit. Jetzt können sie sagen, ich möchte beides verwenden. Warum auch nicht? Dann sage ich, ich möchte MVC verwenden, aber auch WebForms oder zum Beispiel Web-API und können das einfach sozusagen hinzufügen. Das sind auch so mehr oder weniger Item-Templates, die sie sozusagen fertig vorgefertigt haben, wo sie dann schon entsprechenden Sachen hinzugefügt bekommen. Auch in Authentication hat sich ein bisschen was getan. No Authentication ist klar, individuelle Accounts kennen Sie auch, Windows kennen Sie auch, aber Organizational Accounts kennen Sie vielleicht noch nicht. Da drin haben Sie jetzt die Möglichkeit, über ein Cloud ein Single Sign-On implementieren. Entweder über Azure oder Sie können auch On-Premise Secure Token Services implementieren und dann sozusagen die URL angeben und dann können Sie Single Sign-On Applications schreiben, wo Sie dann eine Authentifizierung entweder zum Beispiel über Windows Azure Active Directory machen oder über einen eigenen Token Server. Ja. Wenn ich mich heute auf einem internen Service bei Microsoft anmelden will, mittlerweile ist fast alles bei uns extern erreichbar, was sehr angenehm ist, weil wenn ich mal im Urlaub bin und meinen Laptop nicht mit habe, kann ich einfach zu irgendeinem Internet Terminal eingeben, die URL eintippen und ich werde automatisch redirected auf unseren Secure Token Server, kann mich da mit meinen Domain Credentials anmelden und bin sofort in der Application drinnen. Und sowas können Sie sehr einfach damit machen, indem Sie hier dieses Single Sign-On sozusagen implementieren. Wenn Sie Facebook-Implementierung machen wollen, auch das ist relativ einfach, da finden Sie Anleitungen mit dem Windows Identity Foundation Framework, können Sie auch hier sehr einfach das hinzufügen. Auch da würde ich Ihnen Azure empfehlen. Ich glaube, es ist mehr oder weniger kostenlos. Ja, also, wenn Sie jetzt nicht tausende von Authentifizierungen durchführen, ist das Identity Framework, was jetzt die Authentication Services in Windows Azure mehr oder weniger kostenlos. Ich glaube, so ab 1 Million Transactions oder Anmeldungen haben Sie dann, glaube ich, 1 Euro Belastung oder so irgendwas. Ja, jetzt in dem Rahmen spielt sich das in etwa ab. Habe ich bei meiner Homepage jetzt Authentication mit Facebook drinnen. Ob ich das wollte, weiß ich nicht, aber das Nette ist, dass Sie das sehr dynamisch ändern können. Sie können dynamisch hinzufügen, Sie brauchen nur die Claims definieren, können dynamisch Google oder sonst irgendwas, was Sie immer vertrauen, hinzufügen, wegnehmen, und Sie haben eine komplette Trennung eigentlich von dem dahinterliegenden Modell. Gut. Wir haben jetzt diese Seite angelegt. Und wenn ich Web Application schreiben will, das, was mich am meisten nervt bei Web Application, ist, dass sie auf meinem Handy nicht gescheit funktionieren, ja? Oder auf meinem Tablet nicht gescheit funktionieren. Das ist, und damit das gescheit funktioniert, gibt es sogar einen eigenen Begriff dafür, das nennt sich Responsive UI. Ja? Und Responsive UI bedeutet, dass sich das User Interface entsprechend dem Device anpasst. Und heute sollte man glauben, dass alle Webseiten schon so gebaut sind, dass das passiert. Ja? De facto ist, nein, es ist nicht so. Ja? Und wenn Sie heute auf eine Webseite gehen, natürlich die Browser auf den Windows Phones oder auf den iPhones oder was immer sind mittlerweile so cool, da kann man reinzoomen und so, das geht schon. Ja. Aber es gibt nichts Lästiges, wenn auf der Seite dann irgendein Pop-up auftaucht, ja, und dass Sie dann wieder wegklicken müssen oder dann irgendwo hinscrollen müssen, bis Sie auf der Spalte sind, wo Sie lesen wollen. Die Webbrowser sind schon sehr intelligent, aber noch nicht intelligent genug, sage ich mal. Und es wäre auch super, wenn Sie die Seite automatisch anpassen wollen. Sollte. Und da gibt es Mechanismen. Eines davon ist zum Beispiel Bootstrap. Ja. Bootstrap ist ein Framework, das besteht aus CSS-Stylesheets und einer JavaScript-Library, die Sie nebst einer jQuery zum Beispiel verwenden können, wo Sie sozusagen fertige Komponenten drin haben, wo Sie einfach durch Klassendefinitionen responsive UI bekommen können. Und wir implementieren hier mit der neuesten Version von vom ASP.NET die neueste Version von Bootstrap auch drinnen. Das heißt, wenn Sie jetzt hier die Seite in ihrer vollen Schönheit sehen, mit 3 Spalten da, und wir ziehen jetzt einmal auf die Seite und docken die mal an und schieben das da mal am Rand, dann sehen Sie schon, da gibt es auf einmal einen Button. Jetzt haben wir da das About drinnen, ja, Home. Und auch die Sachen, die Columns fallen alle schön untereinander hin, und ich kann das auf einer Mobile-Seite wirklich schön lesen und auch darin schön navigieren, ohne dass ich irgendwie speziell jetzt etwas machen haben müssen dafür. Das kann man auch sehr schön stylisen. Stylisen ist der richtige Begriff dafür. Und wenn Sie im Internet danach suchen, eine Seite zum Beispiel bootswatch.com, nehmen wir die mal, die hat ein paar fertige Themes hier, die man runterladen kann. Also hier eine besonders farbenfrohe. Laden wir die mal runter. FS. Im Folder gleich rein. Copy. Okay. Und wir wollen das jetzt austauschen. Ctrl-O, machen das jetzt auf. Bootstrap CSS. Braucht man einfach nur den Inhalt daraus kopieren. Geht in die eigene Solution unter Content Bootstrap. Pasten das neue rein, drücken wieder auf Play und wir haben unser neues Look and Feel. So, und während das jetzt da ist es schon. Ja. So schnell kann man das Look and Feel ändern, ne? Ohne dass ich im Code jetzt großartig was ändern haben müssen. So, schauen wir mal diese View an. Schauen wir mal rein in Index. Jetzt haben wir da unsere Columns drinnen. Diese Columns kann ich natürlich entsprechend ändern. Defaultmäßig beim Bootstrap habe ich 12 Columns, das heißt 4 mal 3 ist 12. Und dann haben wir hier zum Beispiel, nehmen wir hier mal 6. Auch da IntelliSense überall drinnen, ja. Das hilft mir natürlich bei so Sachen. Wir unterstützen auch so Dinge wie CoffeeScript, Less, ja. Alle möglichen Implementationen, die Sie sonst im Open Source Bereich noch finden, wo Sie sozusagen Stylesheets auch besser schreiben können, indem Sie Parameter in Stylesheets verwenden, ja, dass Sie an einer zentralen Stelle Werte verändern können, die sich dann überall im Stylesheet durchschlagen. Ja. Würde ich Ihnen sehr empfehlen, Less zu verwenden als Standard CSS. Ja. Auch das wird alles native von Visual Studio unterstützt. Fügen wir jetzt hier, nachdem wir die Spalten verändert haben, auch ein Bildchen dazu noch, vielleicht ein Image. Dazu brauchen wir ein Asset. So, meine Assets sind wo? Unter Tour. Assets Copy. Dann unsere Solution in den Content Folder hinein. Paste. Der Assets haben wir da. Graphics, Landscape, nehmen wir mal den Grand Canyon, ziehen das da rein. Auch sehr angenehm, automatische Erkennung, ein Image und fügt da hinzu. Übrigens auch, wenn Sie die Web Essentials installieren, haben Sie zum Beispiel so Dinge wie, dass Sie Previews haben. Ja. Auch was interessant ist im Web Essentials, was Sie unbedingt aufrufen sollten, ist, warum funktioniert das jetzt nicht? Was Sie unbedingt aufrufen sollten, wenn es funktionieren, da, da, da. Warum geht das nicht? Ah, weil es kein PNG-File ist, sondern ein... Ah, doch, da, WebEssential. Ah, okay, man muss aufs File. Normalerweise sollte das auch direkt auf dem Image gehen, warum das jetzt nicht gegangen ist, weiß ich nicht. Optimize Image, dann optimisiert er Ihr Image sozusagen und versucht das zusammenzustauchen. Er macht das, bei JPEG weiß ich es jetzt nicht, aber bei PNGs macht er das lossless. Ja? Also er tut die lossless zusammenstauchen und optimiert die sozusagen, dass sie noch kleiner werden. Sie können dann die Sachen vergleichen. Ich glaube, ich habe jetzt nicht das neueste Web Essentials runtergeladen. Das neueste Web Essentials kann auch so Dinge wie, dass es das automatisch embedded in ein Stylesheet zum Beispiel, als Base64 Encoding, beziehungsweise wieder als Datei oder weiß wer so. Ja. Also das kann das Web Essentials zum Beispiel. So, wir haben das jetzt hinzugefügt. Wenn wir das jetzt wieder aufrufen, wird sich dieses Image da drinnen nicht sehr schön verhalten, sondern es wird einfach da drinnen schier drin liegen. Ja. So. Ah, pfui. Ja. Wollen wir natürlich nicht so drinnen haben. Damit wir das ein bisschen besser drinnen haben, können wir das jetzt nehmen und da in die Column reinschieben. Aber selbst das wird mir nicht helfen, weil dann ist die Column einfach schier. Aber was mir hilft, wo bin ich? So viel zur Productivity. Ich kann eine Klasse hinzufügen, eine Bootstrap-Klasse, die nennt sich Image Responsive. Und dann passt sich das da drinnen ein. So. Jetzt übrigens noch was anderes. Da drinnen, wenn Sie reinschauen, Sie haben da die Möglichkeit, dass Sie mehrere Browser auswählen können. Ja, Sie können auch sagen Browse with und können dann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt mit Google Chrome und Internet Explorer gleichzeitig surfen. Macht er dieses Google Chrome Dings da auf und er macht das auf. Wir haben jetzt in beiden sozusagen unsere Seite drinnen. Und wenn wir jetzt da in Visual Studio zurückgehen, wo ist es? So, und jetzt gehen wir da rein und jetzt sagen wir, wir wollen da jetzt kein Image verwenden, weil Images, das kann ja jeder. Nehmen wir doch mal etwas anderes, nehmen wir mal ein Video. Zack, Drag and Drop, Video. Auch bei Video kann ich diese Klasse hinzufügen, das ist Image Responsive, ja. Es gibt kein Video Responsive, ja, man nimmt hier einfach Image Responsive. Das ein hier, Control Save. Und jetzt kann ich hier sagen Browser Link. Erkennt, dass zwei Browsers verbunden sind. Ja? Das Ganze funktioniert im Hintergrund mit einer Library, die SignalR heißt. Das ist eine JavaScript-Library, mit der Sie sozusagen von der Serverseite Events an einzelne Browser schicken können. Ja? Das heißt, ich schicke jetzt einen Event an den Browser und sage Refresh beide Browser. Und wir haben jetzt sowohl hier das Video als auch im Google Chrome drinnen. Ja? Video. Und geht schon los. Ja? Und es bettet sich, wie gesagt, alles schön ein. Wenn wir das jetzt zumachen, wir machen das ein bisschen breiter hier, dann sehen wir, dass sich das alles schön entsprechend verhält, wie ich es eigentlich erwarten würde. So, was gibt es noch für nette Goodies? Angenommen, ich möchte jetzt herausfinden, wo im Code das ist. Angenommen, ich bin hier irgendwo anders und ich bin hier im Code und möchte jetzt herausfinden, wo ist dieses ASP.NET. Dann kann ich die Ctrl-Taste drücken und mit Inspect kann ich hier sehr genau herumspringen und genau schauen, wo die Sachen implementiert sind. Er springt hier back zu Visual Studio und wählt hier entsprechend die entsprechende Sachen aus. Ja? ASP.NET zum Beispiel. Oder noch besser, Design. Ich klicke auf Design, gehe da rein, sage ASP.NET bei VS 2013 Tour, ja? Und er schreibt es in Visual Studio gleich hinein. Ja? Damit erspare ich mir dann die Schreibarbeit, dass ich zurück in Visual Studio gehen muss. Ja? Ich habe es dann schon fertig implementiert da drinnen. Ja? Auch sehr nett. Auch interessant ist, wenn ich auf einer... Nein, das wollte ich noch was anderes herzeigen. Und zwar wollte ich noch Zencoding herzeigen. Ja? Zencoding ist etwas, das ist auch im Web Essentials drinnen. Damit können Sie sehr schnell HTML-Tags schreiben. Eines, das ist nicht Zencoding jetzt, wenn Sie nur Table schreiben, tap, tap. Das ist okay, das gibt es ein Code-Snippet, das wollte ich jetzt nicht herzeigen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Header 1 schreiben, tap, ja, dann fügt er automatisch die ganzen Closing und Brackets dazu und auch also die ganzen Text-Sachen dazu. Ja? Das heißt, Sie schreiben einfach nur P, Tab und schon haben Sie das fertig und können schon anfangen zum Tipfeln. Ja? Auch nett, wenn Sie da drinnen das Closing Tag zum Beispiel ändern auf H1. Wir können das gleiche natürlich auch mit dem Start Tag machen, indem wir es auf H2 ändern. Ändert entsprechend das entsprechende Matching Tag gleich mit. Ja? Was auch sehr praktisch ist, wenn man im HTML-Code was ändern muss. Sencoding erlaubt es mir, noch schneller HTML-Code zu schreiben. Wenn ich zum Beispiel sowas wie den Table machen will, aber ein bisschen mehr Kontrolle haben will, was ich da drinnen haben will, dann kann ich sagen, ich möchte einen Table. Da drin möchte ich eine Table-Row haben, die möchte ich dreimal. Da drin möchte ich eine Table-Definition haben. Da drin möchte ich ein Hello World stehen haben. Und da, das möchte ich auch gern dreimal haben. Und ja, das reicht. Tab, wusch. Ja? Und er erstellt mir das automatisch so. Ja? Das ist Sencoding. Ja? Das ist ein Web Essentials Feature und damit können Sie, da gibt es dann auch Möglichkeiten, wo Sie dann Attribute auch in einer Zeile drinnen definieren können. Ja, da können Sie Attribute rein, es gibt auch Lorem, Ips. Wenn Sie Lorem reinschreiben, schreibt dann diesen ganzen Lorem Assume-Text rein, dass Sie irgendwo Fülltext brauchen, können Sie mit Zencode auch relativ einfach diesen Fülltext sozusagen hineinbauen. Das ist Zencoding. So, dann haben wir noch. Wenn Sie hier zum Beispiel auf About stehen, auf der About-Seite, Ctrl-K, Ctrl-G macht den Page-Inspector auf. Ja. Der Page-Inspector hilft Ihnen zum Beispiel bei der Analyse Ihres Quellcodes. Auch da springt er entsprechend auf den Source-Code, auch wenn man das räumlich jetzt nicht so gut sieht, ne, weil wir daher wenig Platz zur Verfügung haben. Aber er zeigt Ihnen auch die Styles an, ja, wie die Styles funktionieren. Ja. Die Trace-Styles können Sie nachschauen, aha, wo kommt das her, ja, Bootstrap, CS, aha, das ist durchgestrichen, warum, weil da, aha, weil da unten Lobster, ja, da können Sie genau nachlesen, warum schaut das Teil so aus, wie es ausschaut auf der Seite. Weil es auch so intelligent, wenn Sie auf diesen Views drauf sind, dass entsprechend, wenn Sie das von dort aufrufen, dass entsprechend die entsprechende View auch immer aufmacht. So, und jetzt in den verbleibenden Minutezeichen noch ganz kurz TypeScript. Wenn Sie JavaScript noch nicht so gewohnt sind und eher aus der objektorientierten Programmiersprache kommen, ist JavaScript ein bisschen lästig. Es hilft nichts, man muss trotzdem JavaScript lernen, aber TypeScript macht es eine Spur einfacher. Wenn Sie TypeScript hinzufügen, nehmen wir das zum Beispiel mal Person. Was macht er jetzt? Ah ja. Wenn ich TypeScript hinzufüge, erkennt er automatisch, dass ich vielleicht noch zusätzliche Libraries hinzufügen möchte. Und TypeScript hat eines, es ermöglicht es, einen JavaScript-Code zu schreiben, der typensicher ist, mehr oder weniger. Ja? Weil der TypeScript-Compiler, Sie schreiben ganz normal JavaScript drin, aber der TypeScript-Compiler hilft Ihnen dabei, dass Sie typensicher schreiben. Beim JavaScript gibt es keinen typensicheren Code und wenn Sie dort JavaScript falsch schreiben, ja, dann kommt man zur Laufzeit drauf, dass es falsch ist. Und TypeScript hilft Ihnen sozusagen schon zur Compile-Zeit sozusagen herauszufinden, ob hier irgendwas schief läuft. Und da finden Sie eine ganze sowas wie IntelliSense könnte man jetzt sagen, IntelliSense oder Typendefinitionen für einen ganzen Haufen Libraries. jQuery, Knockout finden wir hier, jQuery UI, Bootstrap, Angular, was auch immer Sie verwenden an .NET Frameworks. Es gibt von Definitely Typed Type Libraries dazu. Die können Sie mit den Nuget Packages dazu installieren und dann bekommen Sie zum Beispiel IntelliSense für jQuery. Ja, dann können Sie einmal dazu installieren. Das habe ich zwar vorher noch nicht ausprobiert, aber es wird schon funktionieren. So. Jetzt gehen wir da unser TypeScript hinein. Person TS. Jetzt auch im Web Essentials diese Side-by-Side-View. Da können wir jetzt eine Klasse drin definieren. Class Person. Und die hat zum Beispiel, auch da haben wir Matching Brackets. First Name vom Typ String. Und Last Name vom Typ String. Ja, wir können dann auch so Dinge machen wie Interfaces zum Beispiel. Interface. I-Person. Sie sehen im Hintergrund, er schreibt mir schon bereits JavaScript-Code da zusammen. Sobald ich Ctrl-S drücke, schreibt das hin. Interface scheint nicht auf, warum werde ich gleich erklären. Da fing mir eine Function eat dazu. Eat, die nimmt einen Parameter x-String. So. Und da können wir dann sagen, extends I-Person. Einen Fehler kommen, ja, wir sehen sofort einen Fehler. Wir implementieren hier nämlich das, ah ja, Implements heißt das ja. Dann jetzt. Sagt er hier, okay, aber ich habe vergessen hier das it-Property zu implementieren. Ja. Das ist eigentlich eine Function. Ich habe hier Declares sind für das Implemented Interface. Und ja, genau. Void muss ich da hinten noch hinschreiben. Das ist falsch. Ach, das merke ich mir nie. So viel TypeScript schreibe ich nicht, dass ich mir das merke. So. Eat void. Das Function muss man einfach weglassen. Ach Gott, das werden wir nie merken. Es ist eigentlich eh so, mal je weniger man schreibt, aber wenn man gewohnt ist, so viel zu schreiben, ja, ist es schwierig, sich das dann wieder abzugewöhnen. Ja. Function eat x als String und dann seinen Code hineinschreiben. Ja, die Zeit ist jetzt aus. Fehlt uns noch ein Strichpunkt. Schweig. So, und schon wieder habe ich irgendwas falsch gemacht. Okay. Auch da kann ich mir das Function das sparen. Ja, das brauche ich auch da nicht hinschreiben. Ja. So, fertig. Ja, und jetzt funktioniert. Wenn ich das jetzt als Number mache, sollte es zu einem Fehler kommen wieder. Ja. Zack, ja. Habe ich einen Fehler. Er kompiliert das im Hintergrund und macht JavaScript drauf, wobei er darauf achtet, möglichst Best Practice JavaScript Code zu machen. Das heißt, selbst wenn TypeScript jetzt keine Zukunft hätte und irgendjemand sagt, er macht TypeScript nicht weiter, ja, wobei es findet sich wahrscheinlich irgendjemand, das ist Open Source, man kann auf Coplex das runterladen, ja, den kompletten Source Code zu TypeScript. Das Angenehme ist, Sie können sehr einfach die Sachen haben, haben Typensicherheit im Code, Sie kriegen IntelliSense bei den Sachen mit, wenn Sie zum Beispiel hier unten dann war x equals new person schreiben, x.it, dann kriegen Sie hier IntelliSense, ja, kriegen mit, welche Parameter Sie übergeben müssen und dann passiert es weniger leicht, dass Sie Fehler machen, vor allem bei komplexen JavaScript-Code, ja, bei dem, ich meine, das ist jetzt mehr oder weniger trivial, auch wenn ich jetzt trotzdem meine Schwierigkeiten damit hatte, ja, aber es ist trivialer Code, ja, für die Leute, die wirklich JavaScript mit Promises und bla 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 schreiben, jQuery-Aufrufe drinnen machen, ja, mit Dollar, bla bla bla, auch da kriegen Sie die ganzen Überladungen von jQuery, ja, da haben Sie die ganzen Sachen drinnen, ja, also wirklich, wirklich sehr hilfreich, ja. Und Sie kriegen immer JavaScript-Code raus. Im schlimmsten Fall verwenden Sie einfach den JavaScript-Code, der hinten rauskommt. Er übernimmt auch alle Ihre Kommentare mit. Er schreibt nicht irgendwie einen wirden Code, ja, den Sie dann nachher nicht verwenden können, weil das ein wirr generierter Code ist, sondern Sie kriegen wirklich schönen JavaScript-Code raus, den Sie auch nachher wartbar noch weiter verwenden können. In dem Sinne machen wir kurz 15 Minuten Pause, in 15 Minuten wieder hier und dann zur zweiten Session. Dankeschön.